Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's. Moin Stefan, herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
Danke Digit. Und es ist eine besondere Folge, eine knallharte Episode.
Inwiefern?
Heute werden wir drei Fragen klären, die sich ausschließlich an Geschäftsführende und Mitarbeitende im C-Level richten.
Und warum ist das was Besonderes?
Weil es damit heute fast ausschließlich um den wirtschaftlichen Nutzen geht. Die wirtschaftliche Realität von KI, könnte man sagen. Es geht nicht darum, was man alles Tolles machen kann, sondern quanta costa, was das am Ende halt dem Unternehmen tatsächlich bringt und was es kostet.
Du meinst also, wir gucken uns das Thema Wirtschaftlichkeit komplett ohne den Hype an?
Genau.
Super. Die letzte Episode war ein bisschen länger. Deswegen geben wir in dieser wieder mehr Gas. Ich mach das mal eben, ja?
Nur zu.
Heute wird es um folgende Themen gehen. Wir schauen uns an, wie 100.000 in KI investiert werden können und was die Möglichkeiten sind. Danach beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Kostensenkungen, Effizienz oder Umsatzsteigerungen überhaupt konkret als Kennzahlen nachgewiesen werden können. Und wir besprechen, wem die Daten der KI gehören und ob man mit ihrer Integration nicht die Kontrolle aus der Hand gibt.
Uiuiuiui, das wird spannend. Los geht's.
Frage 1. Wir haben für nächstes Jahr vor 100.000 Euro in unsere Digitalisierung zu investieren, sind uns aber unschlüssig, wie viel und in was wir genau bei KI investieren sollten, um zukunftssicher zu sein. Kannst du uns da weiterhelfen?
Okay, also nehmen wir das mal auseinander. Wenn Sie 100.000 Euro halt in Ihre Digitalisierung investieren sollten, sollten Sie mindestens mal 50.000 Euro, 40.000 bis 50.000 Euro in KI investieren. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, in was denn genau? Denn das ist natürlich ein sehr weites Themenfeld. Nehmen wir das mal auseinander, was gibt es denn da alles an Möglichkeiten überhaupt? Microsoft läuft durch die Gegend und versucht jedem halt Copilot-Lizenzen anzudrehen, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das heißt also, wir haben die Auswahl zwischen Copilot-Lizenzen und Lizenzen in ChatGPT. Das ganze Geld geht also für Lizenzen drauf. Dann haben wir das Thema KI-EU-Act, das wir also unsere Mitarbeitenden schulen müssen. Schulung und Beratung kosten an der Stelle halt auch sehr, sehr viel Geld. Und dann haben wir noch an der Stelle das Thema eigene KI-Infrastrukturen aufbauen, denn wir haben mittlerweile eine Vielzahl von Open-Source-Modellen, die auch alle ziemlich gut sind. Das können wir noch nutzen, aber dafür brauchen wir eine eigene KI-Infrastruktur und die haben die meisten Unternehmen an der Stelle halt aktuell so nicht. Aus der Perspektive der digitalen Souveränität sollten sie aber haben. Und dann gibt es zum Schluss halt noch allgemeine KI-Automatisierungen, Automatisierungen mit oder ohne KI, das ist eher halt gleichbedeutend mit der Digitalisierung. Automatisierung mit KI bedeutet also, dass innerhalb einer Automatisierung die KI eine kleine bestimmte Aufgabe halt mit übernimmt. Das sind erstmal so die Möglichkeiten, in die man dann hinein investieren kann. Es hängt jetzt sehr stark halt vom jeweiligen Unternehmen ab, was da an der Stelle jetzt sinnvoll ist. Zum Beispiel Copilot-Lizenzen ergeben Sinn, wenn jetzt Ihre Mitarbeitenden gerade anfangen, mit KI überhaupt zu arbeiten, dass das Praxislevel da an der Stelle halt jetzt nicht so hoch ist, weil auch der Copilot letztendlich dann etwas einsetzt, was vor zwei bis drei Jahren halt schon in ChatGPT ging, sind sie damit an der Stelle halt ganz gut bedient. Außerdem, viele machen sich da Sorgen halt über ihre Daten. Der Copilot verfügt über eine sehr klare Trennung, wann man die Daten aus dem Internet verwendet und wann man die Daten aus dem Unternehmen verwendet. Das ist somit das Beste, was ich da zu dem Thema halt dann gesehen habe. Muss es aber klar sagen, der Copilot ist von seinen Möglichkeiten her, man spricht auch halt vom Framework, also was der KI-Agent bzw. halt der KI-Chatbot erlaubt, was man damit alles machen kann, wo die Restriktionen sind, wie viele Zeichen man hinzugeben darf, wie er Informationen dann finden kann, ist, was ChatGPT angeht, sehr, sehr weit hinten dran. Also wie gesagt, mindestens 2 bis 3 Jahre ist meine persönliche Meinung, würde ich schätzen. Die Lizenzen vom ChatGPT sind jetzt nicht unheimlich viel teurer und da kann es durchaus Sinn ergeben, einzelne Teams mit Teams-Lizenzen noch auszustatten, weil man dann halt, was das Modell angeht und was das Scaffolding, also das Framework, also den Chatbot an und für sich angeht, ganz vorne mit dabei mitspielt. oder auch alle Funktionen nutzen kann, die jetzt gerade State of the Art sind. Setzt allerdings voraus, dass ihre Mitarbeitenden einerseits daran eingewiesen werden und andererseits auch jederzeit klar haben, welche Informationen über ChatGPT geteilt werden dürfen und welche nicht. Wenn sie das nicht wissen und einfach alles teilen, haben wir es eher mit einem Fall zu tun, da wäre der Co-Pilot besser. Aber machen wir uns auch nichts vor, auch über den Co-Piloten können Daten geteilt werden, die so in der Form halt nicht ins Internet gehören. Also wenn mehr Wissen halt im Unternehmen vorhanden ist schon, wie mit KI agiert werden kann, dann würde ich fast dazu tendieren und die Daten, mit denen man arbeitet, nicht allzu kritisch sind, würde ich eher zu ChatGPT-Lizenzen halt dann tendieren. Und damit hat man schon eine Vielzahl von Themen erschlagen, mit der kleinen Einschränkung, dass den Mitarbeitenden quasi erlaubt werden muss, mit ChatGPT ihre eigenen Lösungen für ihre Probleme zu finden. Das ist eine krasse Abkehr so von dem, wie normalerweise Unternehmen halt arbeiten. Na, da sagen die Mitarbeitenden, was sie für Probleme haben. Das geht über die Führungsinstanzen nach oben. Oben wird sich was ausgedacht und dann wird darauf reagiert mit einer Lösung. So funktioniert es aber halt in einer komplexen Welt nicht. Wir müssen da schneller sein und das geht nur, wenn die Mitarbeitenden sich in dem Moment, wo sie ein Problem haben, auch schon eine Lösung überlegen können mit ChatGPT gegebenenfalls. Und je umfangreicher der Werkzeugkasten ist, desto mehr Tools haben sie logischerweise auch zur Auswahl, um halt ihre spezifischen Probleme zu lösen. Die Investition in eine eigene KI-Infrastruktur lohnt sich immer dann, wenn man auch Automatisierung mit KI macht und gleichzeitig aber Informationen hat, die nicht einfach geteilt werden dürfen. Geschäftsgeheimnisse, Kundendaten. Wenn es um solche Informationen halt dann geht, dann sollte eine eigene KI-Infrastruktur immer zusammen mit einer Automatisierung mit KI auch angeschafft werden oder muss auch angeschafft werden. Das muss am Anfang nichts Großes sein. Also da reicht ein Server von 10.000 bis 15.000 Euro vielleicht mit Grafikkartenkapazitäten. Und damit kann man schon sehr, sehr gute Modelle ausführen, wie jetzt zuletzt halt das GPT-OSS mit 20 Billionen Parametern. Das ist auch schon lauffähig in 16 GB Grafikkartenspeicher und bietet eine vernünftige Qualität und auch eine vernünftige Leistungsfähigkeit. Damit kann man jetzt nicht in einem 500-Personen-Betrieb allen Leuten plötzlich erlauben, etwas mit KI zu machen, aber es ist ein Anfang. Und sowas kann man schon, ich sag mal, auf einer Corporate-Ebene, auf einer Geschäftsebene mit 10.000 bis 15.000 Euro an eine Infrastruktur in die Wege leiten. Das heißt, um das pauschal zu behandeln, ohne das Unternehmen zu kennen, ist es natürlich immer ein Mix. Wir haben immer die Schulungskomponente, wir haben immer die Beratungskomponente, wir haben immer die eine KI-Infrastruktur, die aufgebaut werden muss. Und wir haben dann die ersten Automatisierungen mit KI oder ohne KI. Und sagen wir mal ehrlich, in den meisten Fällen läuft auch die Lizenzierung von ChatGPT oder Copilot parallel. Und da bleiben halt von den 100.000 Euro bleiben längst nicht mehr so viel, weil wir all diese Themen parallel laufen lassen müssen. Es ist gar nicht so sehr die Frage, welches davon jetzt oder welches als erstes davon, sondern perspektivisch müssen alle diese Ebenen vorangetrieben werden, um mit dem Thema halt etwas anfangen zu können, um da einen Mehrwert draus ziehen zu können.
Frage 2. Angenommen, wir würden jetzt KI in unserem Unternehmen einsetzen. Wie weisen wir nach, dass dies wirtschaftlich Sinn ergibt? Sprich, wie weisen wir die Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung oder damit verbundene Umsatzsteigerung nach?
Ja, die Frage nach der Nachweisbarkeit ist ja generell in alten Unternehmen halt immer ein schwieriges Thema. Viele Unternehmen haben eine Zeitbuchung zum Beispiel, die manchmal ein bisschen feingliedriger ist und manchmal halt ein bisschen gröber ist. Ich weiß selber, ich habe all meine Zeit in Unternehmen, habe ich immer irgendwelche Zeitbuchungstools benutzen müssen, was ich immer total ätzend fand. Aber es ist halt einfach notwendig, damit man zumindest eine Idee hat, wie lange bestimmte Dinge halt brauchen. Meistens im Projektkontext. Und wer aber halt in dem Kontext arbeitet, weiß auch relativ schnell, ja, das, was da gebucht wird, hat nicht immer etwas damit zu tun, wie viel Zeit oft tatsächlich verwendet wird. Gibt es diesen Spruch, ne? Aufgaben erstrecken sich immer über die Zeit, für die man dafür Zeit hat, die dafür zur Verfügung steht. Das heißt also, eine Aufgabe, wofür 14 Tage zur Verfügung stehen, dauert auch dann 14 Tage. Wenn dafür nur 2 Stunden zur Verfügung stehen, dauert es ja auch nur 2 Stunden. So, und je höher so ein Projektbudget ist, desto höher sind ja natürlich die Zeiten, die für die einzelnen Themen halt dann faktoriert werden. Von daher, um auf die Frage zurückzukommen, wie erheben wir KPIs, um herauszufinden, ob unsere KI-Automatisierung tatsächlich sinnstiftend ist? Das geht tatsächlich nur über Zeitmessung. Also fernab von Ticket-Tools, von Zeitmess-Tools, weil die meistens auf einer, ich sag mal, auf einer Stufe stehen, wo verschiedene Tätigkeiten in einer Zeitbuchung zusammengefasst werden. Das bringt uns aber nichts, weil wir können das im Nachhinein nicht wieder auseinanderdröseln. Das heißt, wir müssen tatsächlich von der Führungsebene her, von den Teamleitenden, von den Abteilungsleitenden, müssen wir bestimmte Tätigkeiten, die im Verdacht stehen, dass man sie gut automatisieren könnte, müssen einfach separat zeitlich getrackt werden. Das heißt, so viel wie Lieselotte braucht 30 Minuten, um auf der Webseite einen neuen Blogartikel hochzuladen. Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Oder der Peter braucht 2 Tage, um eine Recherche von Proxies zu erstellen. Proxy ist mein absolutes Lieblingswort in neuerdings, um herauszufinden, wie man bestimmte Maschinenteile in einem fremden Land verkauft und wie man da an die Kennzahlen herankommt. So. Und das sind, natürlich untergliedern sich diese Tätigkeiten auch nochmal in Untertätigkeiten. Deswegen müssen wir versuchen, halt in dieser Zeitschätzung möglichst isoliert Tätigkeiten halt uns rauszupicken. Und da muss da jemand stehen mit der Stoppuhr. Also jetzt nicht wirklich, ne? Aber ne, es muss tatsächlich zeitlich aufgeschrieben werden, wie viel Zeit geht denn dafür drauf. Ne, da braucht der Peter für die Recherche halt dann jetzt 2 Tage. Und wenn der Peter 2 Tage braucht, weiß ich, was der Peter aber auch pro Stunde kostet. Der interne Verrechnungssatz, der sollte natürlich klar sein. Und wenn ich weiß, dass der Peter 2 Tage braucht und was der Peter pro Stunde kostet, dann kann ich 2 Tage mal halt den Stundensatz rechnen. Und dann weiß ich ungefähr, was es halt kostet, diese Tätigkeit, beziehungsweise was es mir wirtschaftlich bringt, wenn ich diese Tätigkeit jetzt dann über einen Monat 10 Mal habe. Vielleicht über mehrere Kollegen, dann 100 Mal. Wie viel ist es denn pro Jahr? Haben wir diese Recherche 1000 Mal? Wenn sie nur einmal im Jahr vorkommt, ist das nichts, was man digitalisieren sollte. Wenn sie aber 1000 Mal vorkommt, auf jeden Fall. Weil dann haben wir plötzlich da einen Betrag stehen, der kann irgendwas zwischen 20.000 bis 200 oder 2 Millionen Euro sein. Und wenn man dann sich überlegt, hey, jetzt könnten wir das Ganze wegautomatisieren und kostet um 50.000 Euro, dann wird der wirtschaftlich betrachtet mit einem Investitionshorizont von 1 bis 5 Jahren und wird schon ein echter Schuh daraus. Aber dafür muss da jemand erstmal sich eine Tätigkeit, eine relativ stark isolierte, wenig untergliederbare Tätigkeit raussuchen, damit der Stoppuhr da stehen, einen Zeitwert nehmen, womöglich ja 10 Mal und dann den Durchschnitt bilden. Und dann weiß man ungefähr, okay, das kostet uns diese Tätigkeit. Jetzt extrapolieren wir das auf ein Jahr und dann wissen wir, ob wir diese Tätigkeit digitalisieren, automatisieren sollten mit oder ohne KI. Naja, das Zeit-Tracking pro Tätigkeit ist da tatsächlich halt essentiell. Habe ich irgendwas in der Frage vergessen? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht können wir nochmal kurz auf die Umsatzsteigerung eingehen. Wie kann man die Umsatzsteigerung dann nachweisen? Letztendlich nur auch durch den Zeitaspekt. Ne? Also meistens in den meisten Unternehmen gehen ja Angebote raus. Und das heißt, wenn sich ab der Einführung einer KI-Automatisierung die Anzahl an Angeboten erhöht, die rausgeht, dann weiß man, ja okay, wir machen gerade hier was, was uns mehr Umsatz tendenziell bringt. Selbst wenn nur jedes 10. angenommen wird oder so, machen wir ja trotzdem mehr Umsatz. Und wenn man das dann auf einer Abteilung festlegen kann, weil diese Automatisierung nur in einer bestimmten Abteilung halt arbeitet, dann können wir auch sehen, okay, wie geben denen ihre Angebote raus. Jetzt können natürlich Kritiker sagen, ja Moment, aber nicht jede Abteilung stellt hier Angebote, sondern es gibt ja auch die internen Verrechnen. Aber da kann man dann sowieso nicht von Umsatz sprechen. Na, das ist ja dann eine interne Kostenstelle letztendlich. Klar gibt es Konstrukte, wo dann auch interne Abteilungen durch die Services, die quasi der Gesamtorganisation zur Verfügung stellen, dann einen Umsatz machen. Aber das ist so tief drinsteckend, da verliert man sich relativ schnell halt in den Kennzahlen. Grundsätzlich gilt aber, je mehr Leistung in weniger Zeit erbracht werden kann, desto mehr Umsatz kann logischerweise halt mit der gleichen Manpower, Womanpower an der Stelle halt gemacht werden. Von daher ist Zeit tatsächlich für mich hier der ausschlaggebende Faktor und wie er erhoben wird.
Frage 3. Wem gehören die Daten und Ergebnisse, wenn wir KI nutzen? Und kann ich es mir leisten, diese Kontrolle aus der Hand zu geben?
Ja, das ist natürlich immer das Thema, ne? Da sind wir beim Datenschutz. Wem gehören die Daten und Ergebnisse? Muss man in den, das, was ich halt immer dazu sage, ist, dass man das in den jeweiligen Lizenzbedingungen nachlesen muss. Wenn man, also sagen wir ehrlich an der Stelle, wenn ich mit ChatGPT etwas generiere, dann hat natürlich auch OpenAI einen gewissen Anteil mit an dem Eigentum dieser Daten, weil es entsteht ja auf Basis ihrer Infrastruktur. Und ich kann natürlich eine Einstellung deaktivieren, dass damit weitere Modelle trainiert werden. Alles gut, super. Aber es ist ja nicht der einzige Verwendungszweck, den solche Daten haben. Also, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich schreibe jetzt ein Angebot. Und dieses Angebot kommt komplett 1:1 aus der KI. Oder nehmen wir einen Pflichtenheft für ein Projekt. Es kommt 1:1 aus der KI. Habe ich persönlich, also ich jetzt als Stefan AI, ein Problem damit, dass diese Daten, diese Ergebnisse, wenn ich sie nutze, komplett aus der KI stammen? Nein. Weil ich denke mir, praktisch gesehen, wie will mir jemand nachweisen, dass ich es über KI generiert habe? Man kann es nachweisen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube schon, dass GPT-5, aber zumindest die O-Modelle, in ihren Ausgaben so Blindzeichen halt mit reinsetzen. Das fällt gar nicht auf, die werden nicht dargestellt im Chat, die kopiert man einfach mit. Sie können aber nachher programmatisch ausgewertet werden. Und dann sieht man, das ist ein Text, der über KI generiert worden ist. So. Abgesehen davon, dass ich mir einen Filter bauen könnte, um den rauszufiltern, könnte es jetzt passieren, dass quasi jetzt OpenAI auf mich herantritt und sagt, hier, wir haben gesehen, das hast du hast ein Angebot daraus gemacht und hast damit jetzt irgendwie 10.000 Euro verdient. Wir wollen jetzt gerne, ganz, ganz gerne mal 20% davon haben. Dafür müssten sie erstmal wissen, dass ich damit etwas gemacht habe und das wissen sie nicht. Wenn ich eine GPT-5-Ausgabe dann als Buch veröffentliche, und das wird ein Bestseller, dann könnten sie es vielleicht sehen, könnten die Worte halt, zumindest in dem Digitalen, könnten sie sich anschauen und vielleicht diese Zeichen noch finden. In allermeisten Fällen, aber wenn sie das Buch in die Hand nehmen, in der Buchhandlung, sehen sie es auch nicht. Das heißt, mein Gefühl ist, meine Haltung eigentlich auch dazu ist, die Unternehmen haben letztendlich, wenn die Daten erstmal produziert worden sind, kein Interesse mehr daran, dass damit irgendwas gemacht wird. Also gehen die in meinen Besitz über. So sehe ich das jetzt als Nicht-Anwalt. Das ist natürlich hier kein anwaltlicher Rat, ne? Aber so handhabe ich das an der Stelle und ich bin damit bisher gut gefahren, weil man muss sich auch vor Augen führen, was würde denn passieren, wenn plötzlich OpenAI, Meta, Anthropic Anspruchshaltung entwickeln würde auf Basis ihrer Texte, die KI generiert haben, ihre KIs generiert haben. Naja, dann würde sofort die Hölle losbrechen, weil damit wäre das Unternehmen letztendlich erledigt. Keiner mehr würde mal diese KI nutzen. Ich finde, noch ein bisschen besser kann es ausgedrückt werden, wenn man sich musikproduzierende KI anschaut. Abgesehen davon, dass es da schon mal Prozesse gegeben hat, wo Künstler geklagt haben. So ein Dienst kann dicht machen, wenn ich darüber Musik produziere, die sich nachher herausstellt, dass sie nicht mir gehört, sondern halt Suno zum Beispiel gehört und dem ich verklage, dass ich das auf Spotify hochgeladen habe. Dann kann der Dienst dicht machen, weil wer sollte noch freiwillig darüber seine Informationen halt produzieren? Von daher haben die meisten Unternehmen, glaube ich, keinerlei Interesse daran, irgendwie Anspruchhaltung gegenüber diesen Daten zu haben. Trotzdem, gerade bei Forschungsthemen, gerade bei kritischen Themen, Gesundheitsthemen, würde ich schon dazu plädieren, eher auf Open-Source-Lösungen dann zu setzen. Wie gesagt, und die wären halt auch immer besser. Also alleine das, was OpenAI selbst mit GPT-OSS 120 und 20b veröffentlicht hat, sucht ja schon seinesgleichen. Also das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Was halt ein weiterer... Also ein weiterer Grund wäre, auch in seine eigene KI-Infrastruktur zu investieren, um sich da halt nicht eben auf andere zu verlassen. Eher ist das Thema Abhängigkeit, das ist, was ist, wenn OpenAI und ChatGPT mal nicht zur Verfügung steht? Was ist, wenn sie ihre Preismodelle halt anpassen und plötzlich viel, viel mehr Geld verlangen wollen für das, was sie eigentlich bisher geleistet haben? Wollen wir uns dann in der Form abhängig machen? Das ist eher das Thema, wo ich sagen soll, man sollte man sich vielleicht auf Daten und Ergebnisse der von diesen KIs produzierten, der Satz macht gar keinen Sinn. Darauf sollten wir uns also dann bei Daten und Ergebnissen von diesen KIs sollten wir uns nicht so verlassen, eher darin arbeiten, dass wir das auch substituieren können mit unseren Open-Source-Lösungen, zumindest mal als Fallback, wenn es denn die Datenart bezüglich Datenschutz erlaubt.
Ich denke, da war einiges für die Zuhörerinnen dabei. Eine zusätzliche Frage, die ich mir stelle, ist ja, ob KI-Systeme dann auch Corporate Benefits bekommen?
Digit, du willst allen Ernstes jetzt gerade tatsächlich von mir ein Obstkorb oder wie habe ich das zu verstehen? Du musst auch immer alles gleich ins Lächerliche ziehen.
Hm. Aber RAM-Bausteine für mehr Grafikkartenspeicher als Snacks wären schon nett.
Weißt du was? Schreib du mal auf, was du dir denn an Mitarbeitenden Benefits halt so wünschst. Und dann kann ich das bei mir in die Schublade legen.
Gute Idee. Magst du uns die Episode nochmal zusammenfassen?
Ja, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was hatten wir in dieser Episode? Wir hatten drei Fragen, natürlich immer. Und einerseits ging es halt, wie würden wir 100.000 Euro halt investieren? Klingt erstmal nach einer großen Menge Geld. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass sie natürlich in viele der Themen gleichzeitig investiert werden, wie zum Beispiel KI-Schulung, KI-Beratung, Aufbau von eigener Infrastruktur, Automatisierung mit oder ohne KI und gegebenenfalls der Lizenzerwerb für ChatGPT und Copilot oder Copilot, dann ist das Geld relativ schnell aufgebraucht. Deswegen kann ich Ihnen immer nur empfehlen, tatsächlich mal einen Tag zu investieren mit einem KI-Berater. Ich mache sowas, komme gerne in die Unternehmen, gucke mir an, wie sie arbeiten, was sie also tun, was die Themen sind. Und dann finden wir relativ schnell raus, wie eine KI-Automatisierung, was da lohnenswert ist. Die meisten Unternehmen haben noch keinerlei KI-Strategie. Auch sowas setze ich mit meinen Unternehmen halt dann auf. Und dann ist klar, in was zuerst investiert werden sollte. Aber das jetzt so über einen Podcast, über eine einfache Frage zu klären, hängt immer, immer sehr stark davon ab, was das Unternehmen halt schon an Know-how im Bereich KI halt mitbringt, wie sicherheitsrelevant die Daten sind, um wie viele Mitarbeiter es überhaupt geht, in welchem Bereich, in welcher Branche das Unternehmen unterwegs ist. Ich kann hier nur aufzeigen, es sind letztendlich diese Kategorien, in die Geld investiert werden muss und sollte. Und einer, die besonders eine Rolle spielt, ist natürlich Schulung und die eigene KI-Infrastruktur, um sich nicht allzu sehr abhängig zu machen von OpenAI, Anthropic und wie sie alle heißen. Dann hatten wir die zweite Frage, da ging es darum, wie man Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung und Umsatzsteigerung dann eigentlich mitbekommt, wenn man KI eingesetzt hat. Der zeitliche Faktor ist für mich da der KPI, die für mich die meiste Rolle spielt. Wenn eine Tätigkeit 30 Minuten dauert und halt dann automatisiert wird und 1000-mal 30 Minuten pro Jahr gespart werden, kann sich jeder anhand eines internen Stundensatzes ausrechnen, wie viel Geld da tatsächlich gespart wird und ob dann halt eine Automatisierung auf einem Invest von 2 bis 5 Jahren halt Sinn macht. Das heißt, wir haben eine Verkürzung von Prozessen zur Folge. Ein Prozess, der vorher 2 Tage gedauert hat, dauert jetzt nur noch 10 Minuten. Das kann man zeitlich messen. Und was damit immer einher ist, wenn Prozesse weniger lang laufen, produzieren sie halt weniger Kosten. Das heißt also, was hat der Prozess vorher an Kosten produziert, wenn Peter 2 Tage lang was recherchiert hat? Und was produziert er jetzt, der Prozess an Kosten, nachdem Peter nur noch 10 Minuten halt einen Prompt schreibt? Und wenn sich Dinge verkürzen, haben wir automatisch auch eine höhere Schlagzahl, was zum Beispiel interne Verrechnungen angeht oder Umsatzangebote, die geschrieben werden, also die Umsatz produzieren. Das heißt also, es kann mehr Leistung abgerechnet werden, jetzt intern oder extern erstmal hin und her. Es kann dann mehr Leistung abgerechnet werden. Und auch das können wir zeitlich und von der Häufigkeit können wir das tracken. Ja, und Frage 3, Datenergebnisse, wie wir sie nutzen. Geben wir die Kontrolle aus der Hand? Ja, ist ein ganz klarer Punkt. Also das Unternehmen sollte schon noch auch mit KI über die Fähigkeit verfügen, seine Dienstleistungen zu erbringen. Also auch ohne KI nutzen zu müssen. Und aber um trotzdem die Effizienzsteigerung mitzunehmen, ist es unerlässlich, in Schulung zu investieren und halt auch in die eigene KI-Infrastruktur, um sich dann einfach von großen Anbietern wie OpenAI, Anthropic, Gemini und wie sie halt heißen, halt unabhängiger zu machen an der Stelle. Ja, und dann halt haben wir ja noch beleuchtet, dass die meisten Unternehmen gar kein Interesse daran haben, irgendwie Urheberschaft für die Daten halt zu auf sich zu nehmen. Wem das an der Stelle halt nicht reicht, dem kann ich nur empfehlen, halt nochmal den anwaltlichen Rat zu suchen. Das spielt natürlich immer eine ganz große Rolle, wie die Lizenzvereinbarungen dann halt die AGBs des jeweiligen Anbieters an der Stelle halt dann sind. Man muss sich vor Augen führen, selbst wenn man den Unternehmen verbietet, mit den eigenen Daten neue Modelle zu trainieren, die sie dann wiederum verkaufen, werden trotzdem die Daten in irgendeiner Form verwendet, ohne dass wir das jetzt endlich wissen, wofür genau. Aber in den Daten steckt halt noch wesentlich mehr Informationen drin, als nur, ich sag mal, für Training verwendet werden könnte. Das heißt, die Gedanken sind da an der Stelle auch berechtigt. Ich persönlich sehe das locker, weil ich für meine persönlichen Daten nicht für so relevant und wichtig halte, dass ich irgendwie zusehen würde, dass das unbedingt alles geschützt ist. Aber auch ich investiere halt in private Infrastruktur, sodass ich nicht immer halt auf die Modelle von ChatGPT und Co. halt angewiesen bin, um das einfach auch komplett auszuschließen. Genau. Das war's mit dieser Episode. Widget, wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.